Der 1-2-3-C Podcast. Heute zu Gast Regisseur und Filmemacher Werner Bothe. Dokumentarfilmer.
Vor 20 Jahren oder so, ne, 15 Jahren, habe ich Morddrohungen bekommen. Ne? Da war so, Bothe gehört aufgehängt oder der Regisseur gehört erschossen. Also es wird jetzt sehr versucht, DokumentarfilmerInnen einzukaufen. Da entscheidet sich natürlich dann, ob ich mir noch in den Spiegel schauen kann oder ob ich besser meinen Job an den Nagel hängen sollte.
Plastic Planet.
Man meint, ich würde jetzt verzichten auf Plastik. Man muss aber sagen, das ist ja eine wahnsinnige Bereicherung an Lebensqualität, die man da gewinnt durch das Verweigern.
Population Boom.
Da sieht man eigentlich, wie absurd der Gedanke ist, dass die Erde überbevölkert wäre. Das Problem ist halt einfach, dass in Sachen Profit Ressourcen ausgebeutet werden.
Alles unter Kontrolle.
Die Schlussszene ist ja auch künstliche Intelligenz, über das man ja dann Jahre später gesprochen hat.
The Green Lie.
Ich glaube, dass die Industrie da jetzt generell auch schon mehr aufpassen muss. Aber es wird natürlich immer noch so Hintertüren geben.
Und die Zukunft.
Das Interessante ist, dass ich bei jedem Film wieder was Neues dazulerne.
Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des 1-2-3-C Podcasts, dem Podcast von 1-2-3-C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf heute einen sehr interessanten Gast aus der Filmindustrie in unserem Studio begrüßen. In unserer letzten Folge hat der Digital-Marketing-Guru Konstantin Kasapis von Slopelift seine jahrzehntelange Erfahrung mit uns geteilt und uns auch einen Ausblick über die Zukunft des digitalen Marketings gegeben. Solltet ihr die Folge verpasst haben, einfach nachhören auf allen Streaming-Plattformen. Heute befassen wir uns mit der Digitalisierung der Filmindustrie und werfen einen Blick auf sehr erfolgreiche Dokumentationen eines Regisseurs, der bereits Popstar-Status hat. Eins ist sicher, es wird wieder mega spannend. Danke, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los. In unserem Podcast-Studio begrüße ich heute einen Gast, den ich bereits vor 15 Jahren kennengelernt habe. Laut Medien ist er der Popstar der heimischen Dokumentarfilme und wird auch als österreichischer Michael Moore gehandelt. Er ist ein international ausgezeichneter Filmemacher und rüttelt mit seinen Themen einfach das Weltgewissen wach. Welches neue gesellschaftliche Thema gerade vor Produktion statt ist, werden wir gleich erfahren. Was ich persönlich an ihm schätze, ist einfach seine heitere Art, Menschen mit seinen Filmen zu begeistern, aber sie auch zu sensibilisieren. Und wie ihm das gelingt, wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Werner Bothe. Schön, dich in unserem 1-2-3-C Podcast-Studio begrüßen zu dürfen.
Servus, Harald. Danke für die Einladung. 15 Jahre kennen wir uns schon.
15 Jahre, fast schon eine Ewigkeit. Wir haben uns ja kennengelernt bei deiner erfolgreichsten Produktion bei Plastic Planet. Kannst du dich noch erinnern an die Zeit,
wie
wir uns
kennengelernt haben? Ja, natürlich. Wobei, jetzt ist es so, dass The Green Lie da ziemlich aufholt. Die Filme, die bieten sich im Moment ein Wettrennen ein bisschen. Ja. Aber Plastic Planet war für mich natürlich besonders spannend, weil es der allererste Kinofilm war.
Genau, mich hat ja damals der Filmverleih angerufen und gemeint, es gibt einen Film, den wir online und auch im Social Media vermarkten wollen. Denn er hat mir gesagt, es gibt ganz brisante Themen im Film, über die die Österreicherinnen aufgeklärt werden müssen. War das eigentlich auch deine Idee, den Film damals schon online und Social Media ein bisschen zu vermarkten?
Ich habe damals wenig Ahnung davon gehabt. Ich weiß, dass ich dann ganz stolz wahnsinnig viel in Twitter hineingehackt habe und in Facebook, weil man gedacht habe, okay, damit kann ich Menschen aufmerksam machen auf das Thema. Aber was da wirklich professionell dahinter gestanden ist, das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt nicht.
Ja, das habe ich auch so wahrgenommen, weil damals steckten wirklich die Online-Marketing-Aktivitäten der österreichischen Filmindustrie wirklich in den Kinderschuhen. Wir haben ja damals schon für Sony Pictures gearbeitet. Und die waren schon wirklich viele Schritte voraus.
Ja, du hast es damals schon sehr so professionell oder hochprofessionell für österreichische Verhältnisse sehr weit entwickelt betrieben. Und ich weiß, dass das damals wahnsinnig hilfreich war, weil damit plötzlich ein ganz neuer Markt auf eine sehr schnelle Art und Weise aufgegangen ist. Und das dem Film sicherlich am Anfang einen immensen Push gegeben hat auch.
Das Social-Media-Thema ist ja wirklich derzeit ein wichtiger Teil der Filmindustrie geworden. Wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung der sozialen Netzwerke? Wie gut vertragen sich denn Social-Media und die Filme? Wie siehst du das denn?
Naja, ich sehe das so, dass das einfach über die Zeit hin zu einem eigenen Department geworden ist im Film, wo es für Regisseure einfach besser ist, wenn er sich da gar nicht zu sehr einspannt, weil die, die sich damit auskennen, wissen eh, wie sie damit umgehen können. Und dann ist man eigentlich als Filmemacher nur in der Position, dass man sagen kann, okay, schauen wir mal, was die zusammenbringen. Hoffentlich sind die eh gut und haben wir eh die Besten und setzen sich die ein. Andere Situation sehe ich jetzt für mich als Regisseur gar nicht mehr, weil es einfach sich da so viel entwickelt hat und das so ein breites Feld geworden ist, dass ich da besser die Hand weglasse.
Wie schon eingangs erwähnt, bist du ja Österreichs bekanntester Dokumentarfilmer. War das Genre Dokumentation schon immer deine Leidenschaft?
Na, eigentlich komme ich aus dem Spielfilm. Also ich war jahrelang Regieassistent und Second Unit Regisseur, also habe so Action-Szenen gedreht für größere Filme. Und das war eigentlich meine Leidenschaft und ich war dann bei einer Riesenproduktion in Afrika, haben wir gedreht mit 26.000 Komparsen, damals noch, jetzt kann man das generieren im Computer, damals noch echt 28.000 Menschen in Kostümen und
welcher,
so.
Welcher Film war das?
Die Zehn Gebote, Ten Commandments,
okay.
Omar Sharif und so, ja. So eine Riesenproduktion, ja. War das. Und da hat man mir dann angeboten, einen Katastrophenfilm als Regisseur zu machen und das wäre so mein Schritt gewesen in den internationalen Spielfilm. Und aus dem Film ist nichts geworden, es hat dann länger gedauert, dann ist der Dollar gesunken und so, da haben mehrere Sachen mitgespielt und plötzlich bin ich da gestanden ohne Film und haben mir gedacht, okay, na was jetzt? Und es war bei den Dreharbeiten so, dass mir ein Kollege gesagt hat, weißt du eigentlich, dass da im Nachbartal, also wir haben in der Wüste gedreht, in Wasasat, dass im Nachbartal alles voll ist mit Plastikmüll und da haben wir gedacht, na, dann fahren wir da hin, schauen wir uns an und habe das dann gefilmt und das war der erste Dreh, den ich damals für meinen allerersten Kino-Dokumentarfilm dann gemacht habe und bin im Nachhinein sehr glücklich darüber, dass ich dann so schnell ein neues Thema gefunden habe. Das Interessante ist, dass ich eigentlich immer meine Zukunft im Spielfilm gesehen habe und ich war dann mit einem Mal der Umweltdokumentarfilmer. Man kriegt ja dann sofort so eine Plakette umgehängt oder in eine Schublade hineingesteckt.
Gütesiegel,
Umweltfilmer. Und in dem fühle ich mich eigentlich recht wohl, weil ich das Gefühl habe, dass ich da Themen erarbeiten kann, die mich brennend interessieren und die, wo ich denke, dass das auch für mehrere Menschen interessant ist und kann da wahnsinnig viel recherchieren und kennenlernen und entdecken.
Aber deine Leidenschaft hatte schon sehr früh begonnen. In der Kindheit, da hast du ja schon Stummfilme dir angeschaut, wie ich gelesen habe.
Stimmt, ja.
Welche waren das?
Stan Laurel und Oliver Hardy und okay. Im Vorzimmer meiner Großmutter am Boden gesessen, so aus einer Alt-Wiener Wohnung und sie hat mir dann immer einen Film nach dem anderen auf die Wand projizieren müssen. Ich bin davor gesessen, habe dort wahrscheinlich Stunden, Wochen, Tage, Monate, Jahre verbracht vor Stan Laurel und Oliver Hardy.
Und mit 16 warst du ja schon beim ORF als Praktikant tätig, was ich auch gelesen habe. Ne?
Genau.
Und da warst du der Kabelträger von links, oder wie?
Du bist verdammt gut vorbereitet. Jetzt muss ich erst nachdenken. Na, eigentlich wollte ich ja Musiker werden mit so 15 und so wollte Sting werden. Bin aber dann draufgekommen, dass es den Sting schon gibt. Und mein Vater hat dann gemeint, der Sohn soll endlich auch was tun in den Sommermonaten und hat mich dann zum ORF geschickt als Kabelhalter, genau.
Ehrlich,
okay. Und das fand ich aber so von einem aufs andere wahnsinnig interessant, weil da war ich damals bei der Diskussionsrunde Club 2, das war ja damals eine legendäre Sendung.
Genau.
Und da bin ich so hinter der Kamera gestanden, habe das Kabel gehalten und war fasziniert, dass da Menschen eingeladen waren, die vielfach einfach wirklich toll gescheite Sachen gesagt haben. Und ich war da mittendrin, habe gesehen, dass Fernsehen oder Film halt dann eine Möglichkeit ist, um das zu transportieren. Und offenbar war das sehr prägend für mich.
Aber bist du auch mal im Club 2 als Gast gesessen da?
Ja, das war besonders lustig. Zuerst bist du als Kabelhalter ich habe da sicher 2-3 Jahre Kabel gehalten. Und dann später wurde ich dann als Gast eingeladen und zur gleichen Sendung. Und das fand ich schon ziemlich, da war ich wirklich sehr, sehr stolz oder sehr, sehr, also es hat mich sehr gefreut, es war witzig.
Also nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Kabelhalter
zum Gast.
Sehr lustig. Dann warst du ja auf der Uni und da hast du ja viele Studienrichtungen sozusagen ausprobiert. Theaterwissenschaft, Publizistik, Soziologie und warst auch der Filmakademie. Hast du damals schon Filme gedreht, nebenbei, oder war das doch ganz weit weg?
Ich habe immer eine Riesenachtung gehabt von den ganzen technischen Klimbim. Fotografiert habe ich sehr viel.
Okay.
Aber es war dann eigentlich relativ schnell, dass ich so in der Filmbranche, ja, Fuß fassen kann man schwer sagen, aber ich bin da schnell reingekommen und habe dann die Chance gehabt, bei damaligen österreichischen Größen mitzuarbeiten, bei tollen Filmen, und das ist dann, von einem kam das andere, und dann waren amerikanische Filme natürlich interessant, und für mich war es dann überhaupt super. Der amerikanische Film ist ja ganz anders organisiert gewesen, damals zumindest ganz extrem, und war viel mehr, auch viel mehr Geld drinnen, und das war halt einfach wirklich Film, so wie man sich's vorstellt, mit Action-Szenen, und das habe ich ja dann selber auch drehen dürfen, die ganzen Stunts und Schwertkämpfe für Ritter spezialisiert, das ist super, wie Cowboy und Indianer spielen irgendwie so für große Jungs. Und das war,
aber international durchgestartet bist du dann mit deinem ersten Emmy Award Nominierung. Ja, das war ja dann im Endeffekt der Filmkurdriedel Der Gladiator, vom ORF produziert, der wirklich sozusagen auch eingereicht wurde international bei den Preisen. Ne?
Stimmt, ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich in Holland Musikvideos gemacht und bin zurück nach Wien oder nach Berchtoldsdorf bei Wien gezogen und haben wir gedacht, okay, jetzt mache ich hier auch Musikvideos. Die Musikvideobranche in Österreich war relativ brach, und dann war naheliegend, quasi in der Musik ein Thema zu finden, und da hat sich dann Doku und Musik vereint, und der Kurt Riedl war für mich eine interessante Persönlichkeit, weil er einfach, der Film heißt ja Kurt Riedl, der Gladiator, der ist wie ein Wahnsinniger herumgerast und hat zum Mittag eine Vorstellung in München gesungen, und dann ist er am Flughafen gerannt und hat sich am Flughafen nackert ausgezogen, das Kostüm ausgezogen, ist in Privatjet gesprungen und ist von dort weiter nach Amsterdam und ist rein in Amsterdam in die Oper hineingerannt, und der Portier hat ihn gesehen und hat durchgegeben, okay, können Sie anfangen, die haben die Ouvertüre angefangen zu spielen, ihm haben so geschwind das Make-up ins Gesicht gefetzt und da haben ihn auf die Bühne geschoben, und er hat wieder 5 Stunden lang eine Mega-Oper gesungen, also das ist schon eine faszinierende Persönlichkeit gewesen, und der Film war dann in der Fernsehlandschaft für mich der erste Durchbruch.
Es gibt ein Zitat von Victor Hugo, das dein Filmleben meiner Meinung nach sehr gut kennzeichnet, und zwar heißt das: Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Wann hast du denn gewusst, dass deine Ideen für deine Filme reif sind?
Wow, das ist ja eine... Wow, das habe ich noch nie so wahrgenommen.
Ist es eher Bauchgefühl oder Recherche, aber im Grunde
schon auch, ja. Bei mir ist es ein Bauchgefühl, eine Frage, die irgendwie in mir bemerkbar macht, die ich aber am Anfang auch gar nicht so verstehe. Und ich weiß nur, da ist irgendein Thema, und da zu dem Thema möchte ich irgendwie mehr wissen, oder sollte man mehr wissen, und warum weiß man nicht mehr? Und dann entsteht so eine innere Unruhe, glaube ich, die dann mich pusht, um in diese Richtung zu recherchieren. Und ich weiß dann ja oft gar nicht, was das für ein Film wird. Also das Interessante ist, es hat sich herausgestellt, dass eigentlich erst am Schluss des Films, wenn der Film fertig ist, wenn dann Menschen, so wie du zum Beispiel, oder von der Presseabteilung sagen, ja, in dem Film geht es um das und das, dann sage ich, ja, stimmt eigentlich, ja, das ist es, genau das ist es. Aber ich habe am Anfang des Projekts meistens nur ein Gefühl, das mich unrund macht und das ich lösen oder über das ich einfach mehr wissen will.
Aber das heißt aber auch, dass der Filmtitel immer erst am Schluss kommt dann, ne?
Ja, das ist komischerweise unterschiedlich.
Das ist unterschiedlich.
Also bei Plastic Planet wusste ich den Filmtitel ja sofort.
Okay.
Bei meinem zweiten Film Population Boom, da hatte ich zuvor den Titel Ochlophobia. Das ist die Angst, in der großen Masse zertreten zu werden. Und da geht's, in dem Film geht's ja um Bevölkerungswachstum, und ist die Welt überbevölkert oder gibt's nicht andere Gründe, die uns da einfach richtig zusetzen? Und da wurde mir dann geraten, Ochlophobia, das versteht kein Mensch. Und ich bin eigentlich nach wie vor noch nicht so ganz hundertprozentig überzeugt, ob das nicht der bessere Titel gewesen wäre. Aber das war dann eine Abwägung mit dem Verleih auch. Du warst ja auch daran beteiligt damals. Was ist dann besser? Ich erinnere mich immer noch an deine Worte, und das geht mir bei keinem Film aus dem Kopf. Du hast mir mal gesagt, man muss da schon aufpassen beim Titel, dass man keine Worte wählt, die man einfach nicht findet oder wo es einfach so viel zu diesem Wort gibt. Sonst wird dein Film nie aufpoppen, den findet man dann nie. Wobei das Ochlophobia, das Wort, wäre auch relativ schwierig gewesen, das hat keiner wahrscheinlich gewusst oder wenige gewusst,
wie sie schreiben müssen. Können, genau. Das ist das Problem.
Naja, und dann The Green Lie, bei meinem letzten Film zum Beispiel, wusste ich den Titel gleich zu Beginn, weil da habe ich einen Film vorgestellt in Berlin bei den Filmfestspielen. Und da kam nach der Vorstellung ein Herr zu mir, hat sich mir vorgestellt als Prädikat- und Siegelhersteller und hat gesagt, ja, Herr Bothe, Sie werden ja sicher wieder einen neuen Kinofilm machen, wollen Sie dem nicht ein Siegel geben, dem Film? Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass es schon Siegel gibt für einen Film und so. Und ich sage, aha, ja, na was denn für ein Siegel zum Beispiel? Ich sage, naja, zum Beispiel das Qualitätssiegel CO2-neutral. Und ich habe mir gedacht, der hat keine Ahnung von Film. Ich fliege mit dem Filmteam von Asien nach Südamerika für einen Film. Also wie soll das CO2-neutral sein? Wie absurd ist denn das? Und ich sage, naja, das wird sie nicht ausgehen, CO2-neutral. Sagt er, nein, ist kein Problem, Sie zahlen 3.000 Euro, dann können Sie das Siegel verwenden. Und dann haben wir gedacht, aha, okay, wenn das so passiert beim Film, wie ist das bei den in der Industrie, wie handhabt die das? Da zahle ich mal halt ein bisschen, dann hat man so ein Siegel. Weiß ich noch ganz genau, bin dann in Berlin ins Hotelzimmer gegangen, haben wir gedacht, das ist eigentlich ist es eine grüne Lüge. Darüber sollte ich einen Film machen. Und dann habe ich mir, im gleichen Abend habe ich mir noch gedacht, aber die grüne Lüge, was ist das für ein Titel? Da denkt man dann an die politische Partei oder so. Und dann habe ich mir gedacht, na, The Green Lie, das klingt einfach cool. Das nehmen wir. Und da war der Titel von Anfang an klar. Also es ist sehr unterschiedlich, glaube ich.
Ein Highlight in deinen Filmen sind ja die Interviews mit deinen Protagonisten und ich erinnere mich noch immer sehr gerne daran bei Plastic Planet, wie du den Chef von Borealis ziemlich genervt hast. Ja, der war extrem genervt und gerade so viel, dass er dich nicht rausgeworfen hat. Hast du dir da eine eigene Interviewtechnik eigentlich zugelegt bei deinen Filmen, wie du an die Leute rangehst?
Naja, das hat sich über die Jahre schon entwickelt. Also ich meine, man schaut natürlich von Kollegen ab, wie die Interviews führen. Bei den Dokus ist es immer auch ganz gut, wenn man dann als Interviewer mal nichts sagt und mal wartet, dass der andere kommt. Was viele Leute über meine Interviewtechnik sagen, ist, dass ich eine sehr begriffsstutzige Art einnehme. Das ist einfach, weil ich es genau wissen will und einfach verstehen will, wie der oder die Person tickt und wie sie Sachen auslegt für sich selbst. Und da frage ich halt nach. Also es ist immer so eine Mischung aus der fachlichen Komponente und der persönlichen Einstellung des Gesprächspartners.
Also ich habe immer ein Bild vor den Augen gehabt, wenn ich deine Filme gesehen habe, bist du ein bisschen Columbo für mich immer gewesen.
Ja, das wird mir auch oft gesagt.
Ja, so eine habe ich noch. Ich oft, ne, so, ja.
Oder so, da hätte bisschen, ich noch eine Frage.
Wie bisschen, ist das bisschen, jetzt? Bisschen dummstellen, so, ne? Was steckt denn dahinter?
Naja, es wird immer behauptet, das ist ein Dummstellen, aber das stimmt nicht, weil es ist eigentlich, das, was man in dem Moment tut, ist, also so verstehe ich es, oft bleibt dann etwas noch nicht wirklich ausgesprochen. Und dann muss man eine Möglichkeit finden, um das auszusprechen und die Person dorthin zu bringen, das wirklich klar auf den Tisch zu legen, warum sie das getan hat oder warum die das entschieden haben oder was weiß ich was. Also es ist einfach ein Nachfragen und wirklich wissen wollen, was das ist. Also das ist auch mein Interesse am Gegenüber und das ist auch wertfrei. Also da bin ich nicht dann interessiert, die dann niederzumachen, sondern ich will einfach wissen, was wirklich los ist. Warum machen die das?
Aber ich glaube fast, dass sozusagen diese ganzen Konzerne, Lobbyistenverbände, die ja schon auf die rote Liste geschrieben haben, kriegst du überhaupt noch Interviews? Weil im Endeffekt müssen ja auch die Politikerinnen müssen ja wahrscheinlich schon Angst haben, wenn du auftauchst mit deiner Kamera, dass sie dann vielleicht nicht so gut dastehen, oder?
Naja, das Interessante ist, wie sich das über die Jahre eigentlich entwickelt hat. Ne? Also jetzt ist es ja so, dass ich sagen kann, naja, okay, wenn Sie nicht mir ein Interview geben, dann werde ich das im Film auch so sagen, dass Sie das nicht tun. Und dadurch sind viele mehr oder weniger aufgerufen, sehr wohl mir ein Interview zu geben. Aber generell der Umgang mit den Medien oder Dokumentarfilmen ist wirklich ein immenser. Also wie ich angefangen habe, war es so, dass Dokumentarfilme nicht ernst genommen worden sind und man hat sich gedacht, ah, die kann man eh einpacken und sind eh sehr wurscht und so weiter, das braucht man nicht ernst nehmen, haben sich null vorbereitet. Ne? Heute ist es ganz anders, also da wissen wir von ein paar Interviewpartnern, die bereiten sich dann wirklich monatelang mit Medienberatern vor, wie sie in dieses Gespräch hineingehen. Das ist ganz witzig und es ist auch interessant, wie generell die Industrie oder was ich halt so spüre, wie man mich versucht unter Druck zu setzen. Am Anfang vor 20 Jahren oder so, ne, 15 Jahren, habe ich Morddrohungen bekommen. Ne? Wirklich auch nicht so nette. Ne? Also logischerweise, ich weiß nicht, ob es eine nette Morddrohung gibt, aber so, Bote gehört aufgehängt oder der Regisseur gehört erschossen. Dann wurde ich wahnsinnig attackiert. Und das hat sich jetzt wieder komplett geändert und das macht das Leben als Dokumentarfilmer oder für Dokumentarfilmer innen sehr schwer. Also es wird jetzt sehr versucht, Dokumentarfilmer innen einzukaufen. Und da wird relativ viel Geld auch geboten, dass man da quasi industriefreundlich arbeitet. Und da entscheidet sich natürlich dann, ob ich mir ins Spiegel schauen kann oder ob ich besser meinen Job an den Nagel hängen sollte.
Gut, da spielen ja auch die sozialen Netzwerke auf jeden Fall mit. Früher sozusagen bei den ersten großen Filmen waren die sozialen Netzwerke noch nicht nur so stark. Ne? Und jetzt ist ja das ganze Pashing via Social Media nicht ein Riesenthema. Ja? Also ich glaube, dass es jetzt schon viel schwieriger geworden ist, kritische Filme zu machen, auf jeden Fall. Ne?
Wahrscheinlich, ja.
Jetzt hast du ja viele wichtige Filme gemacht. Wir kommen gleich darauf zu sprechen im Detail. Wenn man zusammenfasst, was hast du eigentlich aus deinen Filmen gelernt? Lebst du jetzt plastikfrei, verzichtest du aufs Online-Shopping oder verweigerst du die Kreditkarte? Ich meine, das sind die viele Themen, die du da sozusagen bearbeitet hast.
Ja, damit hast du eh schon mehrere Sachen angesprochen, die mich mein Leben begleiten. Das Interessante ist, dass ich bei jedem Film wieder was Neues dazulerne. Und man meint, ich würde jetzt verzichten auf Plastik. Man muss aber sagen, das ist ja eine wahnsinnige Bereicherung an Lebensqualität, die man da gewinnt. Durch das Verweigern. Also bei Plastik ist es natürlich schwierig. Ich habe nach wie vor noch Kabel zu Hause, die Plastik ummantelt sind oder das Mikrofon da, in das ich hineinspreche. Aber im täglichen Leben und vor allem, wenn es in Kontakt mit Lebensmitteln geht, dann verweigere ich Plastik. Und so habe ich bei jedem Film was anderes wieder mitgenommen und bin da wahnsinnig begeistert, dass ich mir dadurch Lebensqualität erarbeitet habe. Also ich habe ja bei Plastic Planet im Film sieht man, wie mein Blut getestet wird und da hat sich ja damals herausgestellt, dass ich sehr viel Plastik in meinem Blutplasma habe und habe mich dann Jahre später erneut testen lassen und da ist rausgekommen, das Plastik ist relativ gut abgebaut, dadurch, dass ich eben Plastik verweigert habe und noch immer verweigere und aber es wird dann natürlich immer wieder irgendwo doch untergejubelt oder man sitzt dann irgendwie bei einem Interview und da gibt es einen Plastikboden, so wie hier. Das atmet man ein, also auf null kann man es nicht reduzieren, das Kunststoff im Blutplasma, aber man kann doch, wenn man darauf aufpasst, relativ für eine bessere Gesundheit sorgen, weil wir reden ja doch von Stoffen, die krebserregend sind, Herzerkrankungen hervorrufen, Allergien hervorrufen, für Unfruchtbarkeit verantwortlich sind. Also das macht schon Sinn, da aufzupassen, beziehungsweise sein Leben dahingehend umzustellen. Und bei jedem Film lerne ich natürlich wieder was dazu. Also bin heute noch immer kreditkartenlos, was relativ schwierig manchmal ist, wenn manchmal kommt man in Situationen, dann brauchst du eigentlich eine Kreditkarte, da wird es dann relativ schwierig. Habe ich dann das Glück, dass dann eine Produktionsfirma oder so einspringt. Oder durch The Green Lie gibt es natürlich mehrere Sachen. Also gerade der Film The Green Lie geht ja in Richtung Palmöl unter anderem auch. Also wenn man schaut, gibt es ja jetzt auch schon mehreres, was palmölfrei hergestellt wird, was vor ein paar Jahren undenkbar war. Da habe ich kein Auto mehr. Da muss ich dazu sagen, ich bin ja in Österreich oder in Wien begnadet, dass ich hier wirklich kein Auto brauche. Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer. Das war ich immer schon, aber jetzt auch autoloser Radfahrer. Und solche Sachen machen mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das, ich glaube, das tut auch gut, abgesehen davon, dass es jetzt für die Umwelt gut ist.
Kommen wir noch ganz kurz zu Plastic Planet. Man muss sich vorstellen, der lief in mehr als 70 Ländern. Ja?
Na, mehr als 90.
90 Länder. Schon, okay, alles klar.
Er zählt zu den 100 erfolgreichsten Dokumentarfilmen der Welt aller Zeiten.
Ehrlich, ja. Wahnsinn. Und das die Einschaltquoten in den TV-Sendern waren ja auch super, wenn der gelaufen ist. Hat auch viele internationale Auszeichnungen bekommen. Und du hast ja auch den Romy persönlich bekommen für den besten Dokumentarfilm. Was ich wirklich spannend gefunden habe, war ja, dass am Beginn des Filmes eine sehr spannende Retrospektive zeigst. Und zwar war dein Vater ja in den 60er Jahren Geschäftsführer der deutschen Interplastik-Werke.
Mein Großvater.
Der Großvater, genau. Das heißt, du bist ein Plastikbaby oder wie ist das?
Das war ja ganz interessant. Die ganze Familie ist ja offenbar in der Plastikindustrie tätig gewesen. Ja. Also der Großvater war im Geschäftsführer bei Interplastik in Deutschland, zuerst in Wales, dann in Deutschland. Dann, wie ich mir gedacht habe, möchte einen Film drüber machen, habe meine Mutter ganz schüchtern angerufen habe, gesagt, ja, schade, ich möchte jetzt einen Film machen über Plastik, ja, schade, dass der Opa schon tot ist, denn der hätte sicher viel gewusst über Plastik. Und dann weiß ich noch, dann war plötzlich Stille auf der anderen Seite der Leitung und dann hat meine Mutter gesagt, ja, du kannst mich auch fragen, ich habe die Diplomarbeit über Plastik geschrieben. Du kannst auch die Tante fragen, die hat Diplomarbeit über Kunststoffmarketing gemacht. Du kannst auch den Onkel fragen und so.
Und dann, Plastic Family.
Hat sogar dort gesehen und dann, ups, okay. Und das Interessante war, dass ich ja, Dokumentarfilme brauchen ja wahnsinnig viel Zeit. Also die ganze Recherche und so weiter, bis das dann fertiggestellt ist. Und am Anfang hatte ich schon ein bisschen so das Gefühl, okay, was wird jetzt meine Familie sagen, wenn ich jetzt einen plastikkritischen Film mache und so. Recherche und Herstellung hat aber dann wirklich ja 10 Jahre in Anspruch genommen und am Schluss war die Familie schon so happy, dass der Bub endlich seinen Film fertig hat. Da war dann gar nicht mehr Thema, um was ist es eigentlich gegangen oder so, sondern Hauptsache der Film ist fertig.
Das ist sehr lustig. Aber der Film, muss man sich vorstellen, wurde ja sozusagen im Jahr 2009 gedreht und wurde fertiggestellt und damals hat ja kein Mensch über diesen Plastikwahn gesprochen und niemand hat das damals das Thema überhaupt am Radar. Das ist ja wirklich dann sozusagen eine Welle entstanden im Nachhinein und jetzt gibt es ja auch viele Fernsehdokumentationen über die Verschmutzung der Meere und andere Themen und da war sie damals wirklich sozusagen derjenige, der das erste Mal das Thema aufgegriffen hat.
Mir hat dann der Vorsitzende des Filmförderungsfonds des Österreichischen Filminstituts, also der ist schon länger jetzt in Pension, aber der hat mir dann, den habe ich dann irgendwann einmal getroffen und der hat dann erzählt, wissen Sie, dass ich geglaubt habe, dass das eine Fake-Doku ist? Also die haben damals gedacht, offenbar, das ist ein Schmäh, den er sich der Bote einfallen hat lassen. Okay, gut, wenn er das machen will, dann soll er das machen. Also womöglich ist der ganze Film aus einer Unklarheit finanziert worden, also zum Glück.
Aber es hat sich ja sozusagen in den letzten 15 Jahren ja viel geändert. Die EU tut ja auch sehr viel. Natürlich gibt es jetzt keine Plastikstrohhalme mehr und die Plastiksackerl in den Supermärkten wurden verboten. Aber glaubst du, sind wir schon am richtigen Weg oder wird da generell viel zu wenig getan?
Naja, generell wird immer viel zu wenig getan, aber es ist halt einfach eine Sache, die halt Zeit braucht. Ich glaube, dass eines der einschneidenden Momente generell das Plastiksackerl-Verbot war 2020. Ich glaube, dass das so, also ich habe den Ugo Bardi vom Club of Rome getroffen und der hat ja das Buch Seneca-Effekt geschrieben. Und da geht es darum, dass ein System immer sehr lange braucht, um zu wachsen und dann aber sehr schnell ineinander kracht durch einen Moment, der nicht unbedingt dem eigentlichen System wirklich zu tun haben muss. Und wir haben die These aufgestellt, dass das Plastiksackerlverbot womöglich so der Tipping Point war für überhaupt für unser System, das auf fossile Brennstoffe ausgerichtet ist. Das heißt, es wurde durch das Plastiksackerlverbot, das ja in Wahrheit ja ein sehr symbolisches Verbot ist, wurde relativ schnell allen Menschen klar, hallo, Plastik ist ein Erdölprodukt, schadet der Umwelt, schadet unserer Gesundheit, da müssen wir was tun und so weiter. Und das dürfte etwas sein, was unserem System, das auf fossile Brennstoffe ausgerichtet ist, ja, das in eine andere Richtung bringt.
Ja. Was ja auch ganz arg im Film war, oder noch immer ist im Film, war ja auch diese ganze Babygeschichte, weil da wurde ja auch nachgewiesen, dass in den ganzen Babyprodukten ja Plastikrückstände sind, ja, dass es sozusagen auch in der Babynahrung dann vorkommt. Hat sich da was geändert, weißt du, da hat sich die Industrie da drauf?
Naja, es war relativ ganz schnell nach dem Film. Ja. Wir haben ja damals die Studien mit Global 2000 rausgegeben, dass aus dem Babyschnullern Bisphenol A austritt und das ist dann in Österreich vom Markt genommen worden. Dann 2 Jahre später kam es zum EU-weiten Verbot der Babyschnuller und Babyflaschen mit BPA. Und da hat sich schon relativ viel getan generell. Also ich sehe schon, dass da eine große Bewegung ist. Es gibt wahnsinnig viele Alternativstoffe mittlerweile. Es ist ja ein ganzer Markt entstanden, ne? Die Alternativsubstanzen, beziehungsweise die vor allem auch die plastikfreien Läden und so weiter, da ist ja richtig viel in Bewegung gekommen. Das, was noch sehr hinkt, ist dort, wo die Industrie halt sehr, sehr stark ist, da fehlen noch ganz notwendige Sachen. Ganz extrem ist die Textilindustrie, die ja im Moment nur noch Plastik produziert und wenn man dann weiß, dass bei einem Fleece-Pullover in der Waschmaschine über 1000 Plastikpartikel austreten können aus dem Fleece-Pullover und quasi ins Grundwasser gehen, weil das ja also kaum zu filtern ist, dann sieht man, was das für einen immensen Effekt haben wird in der Zukunft. Und da ist halt dringend Handlungsbedarf. Aber da sind halt die Lobbys teilweise sehr groß und dann, das ist halt generell ein sehr schwieriges Thema. Ne?
Aber dann ist ja die Zeit da, um einen Teil 2 von Plastic Planet zu drehen. Weil es gibt ja viele neue Themen, die man aufgreifen kann.
Ja, ich wurde oft ja gefragt, nicht nur gefragt, eingeladen auch, einen Plastic Planet 2 zu machen. Es gibt so irrsinnig viele Themen, die man machen sollte. Und
vielleicht kommt es ja noch.
Mal schauen.
Okay, alles klar. Population Boom ist ja im Jahr 2013 veröffentlicht worden. Damals gab es hier die alarmierende Zahl von 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Heute stehen wir bei 8,1 Milliarden Erdenbewohnerinnen. Wie siehst du denn, also angesichts dieser aktuellen Entwicklung und der wachsenden Bevölkerungszahlen, diese globale Krise heute? Da hat sich ja extrem viel bewegt.
Es gibt ja sehr viele Untersuchungen und auch zu dieser Zeit, zur Zeit des Films Population Boom, mit sehr vielen Demografinnen und Demografen gesprochen. Man ist sich ja in der internationalen Wissenschaft einig, dass die Weltbevölkerung wieder sinken wird. Der Club of Rome ist sehr progressiv, meint, dass das 2050 schon passieren wird. Andere sagen 2060 wird das wahrscheinlich so eintreten. Daran hat sich nichts geändert. Also das weiß man, dass das so ist. Letztens habe ich gelesen, dass es eher wieder Tendenz nach schneller geht. Sieht man ja weltweit, dass die Kinderrate zurückgeht. Es gibt halt Länder am afrikanischen Kontinent vorwiegend, die noch da hinten nachhinken. Das ist halt eine Entwicklung, die ist halt so. Deswegen befinden wir uns jetzt noch am aufsteigenden Ast, aber bald wird sich das ändern. Und das ist ein ganz anderes Thema als jetzt die Völkerwanderung, hervorgerufen durch Kriege oder politische Unruhen. In Sachen Bevölkerungswachstum bin ich der Meinung, dass der Film Population Boom genau das zeigt, was wirklich Sache ist, nämlich, dass viele es gerne die Verantwortung auf zu viele Menschen schieben. Umweltkatastrophen und so weiter und dass das einfach nur ein Ablenkungsmanöver ist. In Sachen Völkerwanderung, Flucht vor Kriegen und politischen Unruhen, das sagt sich ja eh schon selber, was das Problem ist. Ne? Also ich meine, es ist ja Irrsinn, was sich abspielt teilweise. Ne?
Im Film hast du ja auch nachgewiesen, dass der Planet ja groß genug ist, damit alle gut leben können. Das ist ja auch so, was bei mir auch
ja, ich weiß noch, die interessante Rechnung war ja damals, okay, wenn alle Menschen der Welt nach Österreich kommen, was passiert dann eigentlich? Genau. Wie hoch wird dann der Turm, wenn alle übereinander stehen? Und da waren wir damals, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ja. Da waren wir ja total überrascht, dass die Rechnung dann ergeben hat, jeder bekommt dann 11 Quadratmeter in Österreich, einstöckig. Und das war so ein irrer Vergleich, das war einfach, und nämlich, wenn man sich dann vorstellt, alle Menschen sind in Österreich, jedem stehen dann 11 Quadratmeter zu und der Rest der Welt ist dann menschenleer. Das war so eine, da sieht man eigentlich, wie absurd der Gedanke ist, dass die Erde überbevölkert wäre. Das Problem ist halt einfach, dass in Sachen Profit Ressourcen ausgebeutet werden, dass einige wenige nicht nur die Ressourcen schonungslos abbauen und für sich verwenden und damit Profit schlagen und dann auch noch Einfluss nehmen, politischen Einfluss nehmen, dass dieses System weiter oder so lange wie möglich weiter fortbestehen kann. Und das ist ja der Grund dann auch, warum dann eigentlich der letzte Film, The Green Lie, entstanden ist. Ne? Um zu sagen, hallo, wir müssen da jetzt alle transparent arbeiten, was ist wirklich Sache, keine grünen Lügen mehr.
Aber vor den grünen Lügen gab es ja den kritischen Dokumentarfilm Alles unter Kontrolle, 2015.
Etwas, was man eigentlich nicht sagen darf. Ich finde das eigentlich den besten Film von den Vieren.
Aber das Interessante war ja, dass der Film setzt sich ja mit der Massenüberwachung auseinander. Und 2 Jahre vor der Erscheinung des Films gab es ja das internationale Aufsehen nach den Enthüllungen von Edward Snowden. Ja, das war ja wirklich gerade so zur selben Zeit. Und es war ja auch ein Thema, es war schon präsent, dass man sozusagen Überwachungsstaat und Datenlags und man wird überwacht und man ist sich nicht mehr sicher. Aber du hast im Endeffekt versucht, sozusagen erstmalig das Thema ein bisschen sozusagen den Zuseherinnen und Zusehern näher zu bringen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Das war so die Aufgabe von Alles unter Kontrolle.
Ja, interessant ist auch, dass die Schlussszene ist ja auch künstliche Intelligenz, über das man ja erst dann Jahre später gesprochen hat oder jetzt natürlich immer mehr. Aber ich finde nach wie vor, dass es eigentlich der filmisch interessanteste oder bestgelungenste Film ist. Umso tragischer oder vielleicht auch interessant, dass es der ist, der eigentlich am wenigsten gesehen wurde. Es war die Zeit damals auch leider ein bisschen ungünstig.
Nächste Film ist ja The Green Light, da haben wir schon viel drüber gehört. Da geht es wirklich um das Greenwashing. Wie ist denn der Stand der Dinge heutzutage? Greenwashing gibt es ja noch immer, oder?
Na klar, aber es gibt jetzt sehr viel Aktivität, also jetzt zum Beispiel von Seiten der EU. Mhm. Da wurde ja schon verabschiedet, dass man nicht mehr einfach so grün sagen kann oder mein Produkt ist öko oder sonst irgendwas, sondern Firmen müssen das jetzt beweisen. Oder da ist auch relativ viel im Gange. Ist halt auch ein Prozess, der sich jetzt entwickelt. Die Konzerne wissen natürlich schon lange, dass das kommen wird, sind auch schon ganz gut darauf vorbereitet natürlich. Die mittleren und kleinen stöhnen natürlich, weil es ein bisschen Mehraufwand ist, aber es ist ein Mehraufwand, der für die Gesellschaft einfach wichtig ist.
Ich glaube, die Schwierigkeit bei den Konsumenten ist ja, es gibt ja auf jeder Verpackung irgendein lustiges Gütesiegel. Ich glaube, der Konsument oder die Konsumenten, die wirklich überfordert sind, man weiß ja nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch.
Ja gut, bei Bio weiß man, dass es halt kontrolliert ist und das halt schon einen gesetzlichen Rahmen hat. Bei allem anderen, also jetzt grün, fair, öko, CO2-neutral und wie sie alle heißen, diese Sachen. Der Grund, warum ich den Film The Green Lie gemacht habe, war ja auch, ich habe das Gefühl gehabt, nach Population Boom weiß man, okay, es geht darum, wie wir miteinander umgehen und wie wir dafür einen nachhaltigeren Weg wählen müssen. Und es war die Situation so, dass die Industrie durch Greenwashing einfach sehr viel Schaden angerichtet hat oder sich dank Greenwashing, sagen wir mal so, dank Greenwashing Rechte herausgenommen haben, die einfach absurd sind. Und es war einfach der Wunsch, das Greenwashing aufs Tapet zu bringen. Und das ist offenbar ganz gut gelungen, weil jetzt gibt es eine richtige Klagewelle, die da in Sachen Nachhaltigkeit losgetreten wurde. Der Film wurde ja auch sehr viel in Brüssel, im Europaparlament auch sehr oft gezeigt und vorgestellt und immer wieder mit Themen in Verbindung gebracht. Also der Firmen dürfen ja jetzt nicht mehr so leicht CO2-neutral sagen oder grün oder ja, die Austrian Airlines darf auch nicht mehr CO2-neutral nach Venedig fliegen. Zumindest sie dürfte es schon, aber sie darf es nicht mehr behaupten beim heutigen Stand. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert und ich glaube, dass die Industrie da jetzt generell auch schon mehr aufpassen muss, aber es wird natürlich immer noch so Hintertüren geben und das ist halt wieder die Zeit, bis dann der ganze Apparat draufkommt, in der Richtung sind die tätig und so. Ja.
Kommen wir zu einem ganz anderen künstlerischen Projekt, an dem du gerade dran bist. Ich weiß nicht, ob wir schon darüber sprechen können, du arbeitest ja gerade an einem Buch.
Ja, ich weiß, auf welchem Stand du bist. Da hat sich in letzter Zeit sehr, sehr viel getan. Heute ist ja ein sehr, sehr aufregender Tag eigentlich, weil für das neue Filmprojekt habe ich ja 2 von 3 Förderungen schon erhalten. Also ich, die Produktionsfirma, die Lotus Film, mit der ich das Projekt beginnen möchte. Und wir werden heute wahrscheinlich erfahren, ob die 3. Förderung dazu kommt oder nicht. Und je nachdem, ja, geht's morgen los oder nicht? Deswegen sitze ich jetzt relativ unentspannt hier.
Aber kannst du schon sagen, worum es da geht in dem Film oder willst du es noch nicht verraten? Welches Thema greifen wir diesmal an?
Ich bin ja vertraglich immer bei solchen Sachen verpflichtet, das abzusprechen, wann darüber geredet werden darf. Es ist auf jeden Fall eine logische Weiterführung nach den von mir filmisch erarbeiteten Themen. Buch gibt es auch noch und dann gibt es noch ein 3. Projekt, das steht jetzt direkt vor der Finanzierung, das allerdings ein längeres Projekt sein wird, auf das ich mich schon wahnsinnig freue, aber das wird länger insofern deswegen, weil es sehr viel mit Animationen zu tun hat und es braucht einfach lang Zeit und wird wahrscheinlich nicht vor 2027 fertig sein.
Ein weiteres Filmthema könnte ja sein die Digitalisierung. Wir als Beratungshaus begleiten die Unternehmen auf ihrer digitalen Reise und schaffen ja mit unserem digitalen Reifegrad das Fundament für eine erfolgreiche Transformation. Und wenn wir auf diese Filmindustrie blicken, bleibt ja derzeit überhaupt kein Stein auf dem anderen. Es ist alles digital. Die KI leitet bereits den Umbruch in vielen Produktionsphasen ein und die Transformation ist überhaupt nicht mehr aufzuhalten. Wie siehst du denn die Digitalisierung in der Filmindustrie?
Nö, ich finde es großartig, weil es einfach wahnsinnig viele Sachen erleichtert. Ich glaube, einen Film solltest eher du machen oder solltet ihr vielleicht darüber machen, über dieses Thema.
Aber gemeinsam machen.
Oder gemeinsam, genau. Na, ich finde es großartig, aber es wird ja immer wieder so gesagt, ja, es bedroht und so weiter, unsere Arbeit. Und für mich ist es toll, weil es einfach wahnsinnig viel erleichtert. Und Kreativität oder den menschlichen Aspekt sehe ich in keiner Art und Weise gefährdet. Ganz im Gegenteil, man sieht eigentlich, wie viel das ausmacht und wie wertvoll das ist. Also so gesehen, ja super, haben wir uns wieder was erschaffen, womit wir uns das Leben erleichtern und mehr zurücklehnen können. Also man muss halt wissen, wie man damit umgeht.
Jetzt aber zu unseren 1, 2, 3 Fragen. 1, 2. Wobei es bei der ersten Frage nur eine Antwortmöglichkeit gibt, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei. Meine erste Frage. Du bist bekannt für deine Liebe zu Wien und ein besonderer Fan bist du des Stadtparks, wie ich vernommen habe. Welchen Teil liebst du da am meisten?
Eins. Ja, den vierten Grashalm neben dem alten Ahorn.
Okay.
In der Nähe von Makat.
Okay, alles klar. Okay, wir werden dann Grashalm suchen gehen. Die zweite Frage, du bist ja, wie du schon angesprochen hast, ein leidenschaftlicher Radfahrer und auch gerne nachts unterwegs, wie ich vernommen habe. Und wenn du auf deinem Fahrrad durch Wien fährst, welche zwei aktuelle Themen hast du da im Kopf gerade?
Zwei. Freiheit und Genuss. Für mich ist Fahrradfahren einfach jedes Mal ein tolles Erlebnis. Auch hierher jetzt zu unserem Gespräch. Ich genieße das Fahrradfahren einfach so irrsinnig. Und das Lustige ist, ich genieße Fahrradfahren, selbst wenn es schüttet. Und das finden manche Leute, finde ich völlig absurd. Ich sitze auf dem Fahrrad und freue mich wie ein kleines Kind. Und dann hier und da sehe ich dann so die Blicke, so, was ist denn mit dem, was hat denn der für Probleme? Es ist einfach, mir macht es einfach viel Freude.
Super.
Der Wind in den Haaren, in den Augen.
Man kann sich bildlich vorstellen, Slow Motion. Dritte Frage. Beim Fahrradfahren muss man sich ja auch gelegentlich ärgern, wegen den Autofahrern und Co. Und die Wiener sind ja bekanntermaßen recht kreativ, wenn es um ihre Schimpfwörter geht. Was sind denn deine drei Wiener Lieblingsschimpfwörter?
Es gibt sicherlich Schimpfworte, die ich schon mal gehört habe, aber ich würde jetzt nicht meinen, dass das meine Lieblingsschimpfworte sind. Vielleicht Grätzen finde ich super, Dumpfbacke finde ich super und ja, Hirnädel ist eigentlich kein so richtiges Schimpfwort, ist eigentlich fast schon ein Kosename.
Naja, wie man es nimmt, ne? Das ist die Frage. Alles klar, super, vielen, vielen Dank. Werner, wir möchten uns herzlich bei dir bedanken für deine faszinierenden Einblicke in dein Leben und auch in deine Filmwelt. Vielen Dank für deinen Besuch und deine Zeit.
Danke für die Einladung, es war schön hier zu sein.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat wie uns, dann abonniert gerne unseren 123C Podcast, um am Laufenden zu bleiben. Wir haben wirklich regelmäßig spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Branchen für euch, aber auch, so wie heute, interessante Gäste aus der Welt des Entertainments. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit und Umsetzungsstärke.